Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Sang einst Peter Tosh, Reggae-Legende, Mitstreiter von Bob Marley und, Sie hören es schon, ein Freund der Legalisierung von Cannabis. Das könnte die Erkennungsmelodie der nächsten Bundesregierung werden. Die Ampel steht in Sachen Cannabis auf Grün. Die Arbeiterpartei SPD mit ihrer Lieblingsdroge Bier will nun auch die Lieblingsdroge der Sozialarbeiter, Clubbesitzer und Grünen legalisieren, das Haschisch. Cem Özdemir wirbt seit Jahren schon dafür.
Ich glaube, jede Droge ist gefährlich, aber die Unterscheidung zwischen legalen und illegalisierten Drogen wie bei Cannabis und Alkohol macht wissenschaftlich keinen Sinn. Man weiß, dass die Wirkung von Alkohol gerade bei Jugendlichen extrem gefährlich ist. Insofern macht es Sinn, dass man Cannabisprodukte ab 18 entkriminalisiert.
Das ist der Rhythmus, wo man offenbar mit muss, denkt auch die grüne Bundestagsabgeordnete Irene Michalic, Polizeibeamtin von Beruf.
Weil ich als Polizistin selbst miterlebt habe, dass eine rückständige Drogenpolitik zu einer massiven Überbelastung der Strafverfolgungsorgane führt. Und eine Kriminalisierung der KonsumentInnen verhindert den Konsum nicht. Das heißt, Drogenkonsum findet trotzdem statt und deswegen macht die Kriminalisierung an dieser Stelle überhaupt gar keinen Sinn.
Wir lernen, wenn der Gebrauch und Besitz einer Droge legal ist, dann hat die Polizei natürlich weniger Scherereien. Das ist ein starkes Argument. Das Lied des Hip-Hop-Künstlers Alligator nimmt die neue Zeit vorweg. Da flackert die Ampel schon.
Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen?
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig von der CSU aus Bayern zieht da nicht mit. Nach Alkohol und Nikotin, zwei Suchtstoffe, die an jeder Straßenecke verkauft werden dürfen, will sie das Sortiment der Rauschmittel nicht freiwillig erweitern.
Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Verstehen Sie, wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Auch einfach keine dritte.
Aber die Frau ist ja quasi abgewählt. Freier Drogenkonsum also für freie Bürger. Ein Vorschlag zur Güte. Wenn das Cannabis schon legalisiert wird, dann bitte nur gemeinsam mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Denn das gehört als Kombinationspräparat für den Standort Deutschland doch unbedingt zusammen. Abhängen, nichts tun, rauchen und dann gemeinsam den Kultfilm à la Kiffer schauen. Viel Rauch um nichts. Film ab, bitte.
Verflucht, Mann, was ist da drin? In meinem ganzen Leben habe ich solche Stoffe noch nicht geraucht, Mann. Das ist das schwerste Zeug, das ich je geraucht habe. Ich meine, ich habe schon viel Stoff durchgeballert, aber das ist ein verflucht schwerer Apparillo.
Sag mal, findest du, ich fahre okay?
Ich glaube, wir parken, ja.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Katrin Böning-Gese erforscht die Biodiversität, also die Artenvielfalt auf der Welt. Und mit ihr spreche ich über das dramatische Ausmaß des Artensterbens.
Die Luft, die wir atmen, die Lebensmittel, die wir essen, das saubere Trinkwasser, das wir trinken, die funktionierenden Ökosysteme, all das hängt an dieser biologischen Vielfalt.
Sigmar Gabriel spricht im The Pioneer Original World Briefing über den Brexit mit meiner Kollegin Chelsea Speaker. Sophie Schimanski an der Wall Street erklärt die neueste Kooperation von Airbus und Annette Weisbach in Frankfurt schaut auf die Pläne von Volkswagen. Wir freuen uns für William Shatner alias Captain Kirk, Raumschiff Enterprise, der es erstmals im echten Leben in den wahren Weltraum geschafft hat. Und Wir schauen nach Beverly Hills, zu einer Versteigerung der besonderen, aber auch der tragischen Art.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck.
Seit Generationen freuen sich die Kinder auf der ganzen Welt, wenn im Dschungelbuch Balu der Bär mit dem kleinen Mowgli durch den Dschungel tanzt. Mensch und Tier sind dicke Freunde, Arm in Arm und gut gelaunt. Die ganze Vielfalt des Lebens in einem Dschungel vereint. Die Realität ist brutal anders. Das Artensterben ist eines der größeren Probleme dieses Planeten. Und obwohl alle erstmal dafür sind, was dagegen zu tun, so passiert doch faktisch nichts. Aktuell tagen 200 Staaten virtuell auf einer großen Artenschutzkonferenz. An großer Ambition herrscht natürlich kein Mangel, nur bei der Exekution, da hapert es seit Jahren. Die Arten sterben wie die Fliegen. Katrin Böning-Geses, Direktorin am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Sie ist Professorin am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe-Universität. Und zuletzt wurde sie mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Sie weiß Bescheid über die Welt der Arten und warum sie untergeht. Einen schönen guten Morgen, Frau Professor Böning-Gese.
Guten Morgen.
Die UN-Artenvielfaltskonferenz tagt und Sie haben pünktlich zum Auftakt der Konferenz von sich reden gemacht mit dem Satz, wir sind auf ganzer Linie gescheitert beim Erhalt der Artenvielfalt auf dieser Erde. Diese Aussage, wir sind auf ganzer Linie gescheitert, das müssen Sie uns begründen.
Nun ja, wir reden ja von der Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt. Und um die umzusetzen, hat man sich vor 10 Jahren Ziele gesetzt, was man in dem Zeitraum zwischen 2010 und 2020 erreichen möchte. Die sogenannten Aichi-Ziele, 20 an der Zahl. Und wir haben wirklich kein einziges dieser Ziele vollständig erreicht. Eins, dem sind wir relativ nahe gekommen, das war das Ziel, eine bestimmte Fläche auf der Erde unter Schutz zu stellen, nämlich 17% zumindest an Land. Das ist praktisch das Einzige, was wir erreicht haben. Da sind wir wirklich krachend gescheitert.
Was sind das für Tierarten? 1 Million, habe ich gelesen, sind vom Aussterben bedroht. Und was bedeuten sie für diesen Planeten?
Sie sagen genau, 1 Million Arten sind in etwa vom Aussterben bedroht, von den geschätzt 8 Millionen Arten auf der Erde. Und der Grad, zu dem einzelne Arten und Tiere und Pflanzen bedroht sind, unterscheidet sich ganz dramatisch. Es gibt manche Gruppen, das sind zum Beispiel Palmfarne, von denen haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, von denen sind etwa 60% der Arten vom Aussterben bedroht. Bei anderen Gruppen, den Amphibien, also den Kröten, den Lurchen, sind es auch 30-40%. Bei anderen, wie den Vögeln, meiner Lieblingsgruppe, sind es sehr viel weniger, sind es etwa 13% der Arten. Und was all diesen Arten gemeinsam ist, dass sie letztlich in ihrer Summe die biologische Vielfalt darstellen, was für uns Menschen die Lebensgrundlage ist. Die Luft, die wir atmen, die Lebensmittel, die wir essen, das saubere Trinkwasser, das wir trinken, die funktionierenden Ökosysteme, all das hängt an dieser biologischen Vielfalt. Und letztlich ist es wie ein Netz zu denken, wenn wir da einzelne Arten verlieren, dann nehmen wir praktisch Maschen aus diesem Netz der biologischen Vielfalt raus und verlieren damit im Prinzip immer mehr Haltbarkeit und Sicherheit für unsere eigene Existenzgrundlage.
1 Million weniger klingt natürlich viel. Andererseits ist die Frage ja vielleicht zumindest berechtigt. Brauchen wir jeden Lurch und jedes Farn? Hat sich die Welt und die Weltvielfalt der Tiere und der Pflanzen nicht auch über die Jahrmillionen die ganze Zeit verändert? Ist das nicht Teil von Schöpfung auch, Gehen und Vergehen?
Da haben Sie vollständig recht. Wir haben immer wieder Arten verloren und im Lauf der Evolutionsgeschichte entstehen neue Arten. Das Problem ist einmal die Geschwindigkeit, mit der das derzeit passiert, und das andere, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht wissen, welche Arten wirklich essentiell sind und welche Rolle die einzelnen Arten in dem Ökosystem spielen. Also wenn wir wieder an den Metapher des Netzes zurückkommen, da schneiden sie halt jetzt einfach Art für Art heraus und wir als Menschheit lassen uns dann so ein bisschen überraschen. welche Folgen das für die Tragfähigkeit dieses Netzes hat. Und wenn wir dann so etwas wie ein Vorsorgeprinzip anwenden wollen, dann sollten wir im Prinzip alle Maschen in diesem Netz behalten, einfach aus Sicherheitsgründen, weil das nicht vorhersagbar ist, wann wir die einzelne Art vielleicht in Zukunft brauchen werden.
Die Intensivierung der Landwirtschaft ist ja einer der Punkte, der einerseits überhaupt das Wachstum der Menschheit so ermöglicht und andererseits den Rückgang der Arten, wenn ich Ihre Texte richtig verstehe, den Rückgang der Arten auch mit zu verantworten hat. Die Intensivierung der Landwirtschaft spielt doch da eine große Rolle.
Bei uns im globalen Norden, vor allen Dingen in Deutschland und Mitteleuropa, spielt für den Rückgang der Arten tatsächlich die intensive landwirtschaftliche Nutzung eine Rolle. Also wir haben es geschafft, unsere Agrarlandschaft, also die Äcker, die Wiesen und Weiden in einem Maße intensiv zu nutzen und einfach nur Richtung Produktivität hin auszurichten, dass das auf Kosten der Biodiversität geht, aber auch auf Kosten des Klimaschutzes und auf Kosten eines sauberen Trinkwassers.
Nun sagt einer wie der Werner Baumann, der Chef von Bayer, der das sehr umstrittene Unternehmen Monsanto erworben hat, der sagt, wenn wir alle Biobauern würden, dann hätten wir die größte menschengemachte Hungersnot auf der Welt, dass die Expansion des Menschen einhergehen muss mit der Intensivierung der Landwirtschaft, weil sonst diese Menschenanzahl nicht zu ernähren wäre. Was antworten Sie ihm, diesem Argument?
Das muss man in der Tat etwas differenzierter sehen. Ein Punkt ist, die Produktivität in vielen Ländern des globalen Südens in der Landwirtschaft ist in der Tat nicht so hoch, wie sie sein könnte. Da gibt es eine Lücke zwischen dem potenziellen Ertrag und dem, der erbracht wird. Und da kann mit etwas Düngung und Pflanzenschutz die Produktivität in der Tat gesteigert werden und die Ernährungssicherung im globalen Süden verbessern. Aber auf der anderen Seite verbrauchen wir vor allen Dingen im globalen Norden unglaublich viele Ressourcen dadurch, dass wir stark auf Tierprodukte gehen, also viel Fleisch essen vor allen Dingen. Und wenn wir berücksichtigen, welchen Fußabdruck die Fleischproduktion hinterlässt, dann kann man durch eine Veränderung des Ernährungsverhaltens unglaublich viel erreichen.
Also Sie würden auch nicht zum Biobauern raten, das wäre nicht Ihre Antwort.
Letztlich brauchen wir eine Angleichung. Wir brauchen hier im Norden weniger Produktivität, mehr Bio und mehr Ökologisierung der Landwirtschaft und im globalen Süden eine Steigerung der Produktivität auf ein höheres Maß.
Und natürlich dürfte der Süden dann wahrscheinlich nicht unser bisheriges Wohlstandsmodell einfach duplizieren, das ja, was die Thema Landwirtschaft angeht, vor allem auf Fleischkonsum gesetzt hat und nach wie vor auch setzt. Das dürfte der Süden dann ja nicht wiederholen, oder?
Unser Fleischkonsum hier im Norden, jetzt nicht in allen Ländern, aber auch in Deutschland, ist nicht nur unglaublich hoch und schlecht für die Umwelt, sondern auch schlecht für die eigene Gesundheit. Und dieses Thema hat tatsächlich ein sehr ausführlicher Bericht der Lancet-Kommission, der Eat Lancet Report, genau adressiert. Und der hat rausgearbeitet, wenn wir die von den Ernährungsforschern empfohlenen Mengen an Fleisch essen würden und uns ansonsten stark von Obst, Gemüse und Vollkorngetreide oder Vollkornprodukten ernähren würden, dass wir da tatsächlich, und das über die ganze Erde, auch im derzeit armen globalen Süden, wenn wir das machen würden, dann könnten wir auf der Erde ohne Probleme 10 Milliarden Menschen ernähren, wie wir das für 2050 vorhersagen. Und es steht und fällt mit dem Fleischkonsum, den wir in Ländern wie Deutschland haben, aber auch, wie ich vorher gesagt habe, mit dem gewissen Anstieg der Produktivität im globalen Süden.
Erklären Sie nochmal den Zusammenhang, der ist vielleicht nicht auf den ersten Blick durchschaubar, den Zusammenhang zwischen einer großen Fleischproduktion auf der Welt und dem Rückgang der Arten.
Wir brauchen für die Herstellung von Fleisch viel mehr Fläche und viel mehr Ressourcen. Das muss man sich praktisch wie so eine Nahrungspyramide vorstellen. Wenn wir uns als Menschen eher von der Basis der Nahrungspyramide ernähren, also von Obst, Gemüse, Getreide, brauchen wir weniger Ressourcen, weniger Fläche, als wenn wir uns von der Spitze der Nahrungspyramide ernähren, also von vor allen Dingen Rindfleisch, aber auch von Schaffleisch. Und das Verhältnis ist wirklich dramatisch. Für die Herstellung von einem Kilogramm Rindfleisch brauche ich 40 Mal die Fläche wie für ein Kilogramm Kartoffeln. Und da sieht man, wie immens der Hebel ist, der sich eben aus dem Fleischkonsum ergibt.
Wie bekommt man das hin? Nur mal angenommen, wir würden als Menschheit sagen, okay, wir haben das verstanden, aber wie bekommt man das hin bei so vielen Menschen, die tatsächlich nach Wohlstand streben und in Wahrheit natürlich nach unserer Art, nach unserem westlichen Lebensstil streben? Wie stellen Sie sich vor, eine Überzeugungsarbeit oder eine Ökodiktatur, wie soll das gehen?
Nein, also natürlich darf das keine Diktatur, womöglich auch noch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, sondern das muss im demokratischen Diskurs erarbeitet werden. Und die Beobachtungen jetzt in Deutschland im Hinblick auf die Agrarwende, die sind wirklich ermutigend. Und zwar hatten sich ja eigentlich im Konflikt, was jetzt die Veränderung der Agrarlandschaft und den Schutz der Biodiversität der Agrarlandschaft angeht, eigentlich über viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, zwei Lager total verhakelt. Auf der einen Seite die Landwirtschaftsverbände und auf der anderen Seite die Naturschutzverbände. Und dann hat man angefangen, auch mit wissenschaftlichen Erfassungen, wie der Studie der Leopoldina, an der ich beteiligt war, erarbeitet, wo müsse man denn hin, um Agrarlandschaft nachhaltig zu bewirtschaften. Und das Ergebnis war, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das uns Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch die Landwirtschaft und die Wirtschaft und die Politik angeht. Und gestern oder vorgestern haben diese Verbände gemeinsam ein Plädoyer rausgebracht, wo sie sagen, gegenüber der Politik, sie möchten jetzt, dass diese gemeinsam vereinbarten Ziele auch umgesetzt werden. Das heißt, wir haben das in Deutschland geschafft, innerhalb von 2 Jahren einen Kompromiss in unseren Zielvorstellungen hinzubekommen. Und das gibt mir Mut auch für den globalen Maßstab, dass wir da letztlich auch zu gehbaren Kompromissen kommen, weil letztlich jedem klar ist, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen kann.
Das heißt, Sie glauben an den aufgeklärten Menschen und dass eine Umkehr auch dieses eingeschlagenen Weges von immer mehr und immer weiter und immer höher und damit auch immer zerstörerischer, dass diese Umkehr möglich ist.
Ich habe 30 Jahre lang über den Rückgang der Biodiversität in der Agrarlandschaft geforscht. Ich habe das alle 10 Jahre publiziert, da hat kein Mensch zugehört. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist das Thema auf der politischen Agenda. Und innerhalb von 2 Jahren zu einem Kompromiss zwischen Bauernverband und Naturschutzverbänden zu kommen, das zeigt, was möglich ist. Und selbst der Deutsche Bauernverband sagt, dass jetzt eine ökologische und ökonomische Revolution ansteht. Die wird nicht einfach, das wird dauern, aber man ist an dem Punkt, wo man sich auf ein gemeinsames Ziel geeinigt hat.
Das heißt, Sie sind nicht mehr die Ruferin in der Wüste, die ganz alleine steht.
Genau.
Wenn jemand wie Sie das ganze Leben darüber forscht, über die Artenvielfalt und ihr Sterben, welche von den Arten, die da stirbt, geht Ihnen besonders nahe? Gibt es da eine Art Lieblingstier, eine Lieblingspflanze, wo Sie sagen, da bin ich nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern als Mensch berührt?
Also eine Art, wo mir das wirklich ans Herz geht, ist der Rückgang der Feldlerche, den wir hier in der Agrarlandschaft haben. Das war früher eine Art, die hat man überall gehört, die hat überall gesungen und deren Bestände sind in den letzten 30 Jahren auf weniger als die Hälfte zusammengebrochen. Und das ist wirklich auch ein Verlust der Lebensqualität, wenn man draußen in der Natur wandert oder spazieren geht. Und das muss sich ändern. Und wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden, dann wird sich das auch wieder ändern. Weil das Positive ist, dass diese Maßnahmen, wenn die umgesetzt werden, dann wird die Biodiversität auch wieder nach oben gehen. Und dann werden wir in 10, 20 Jahren auch wieder Feldlerchen hören.
Das hoffe ich mit Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Böning-Gese, für diese Ausführung und Ihre Analyse. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Seit knapp einem Jahr ist der Brexit eigentlich kein Thema mehr. Es war schön, nach all den Jahren einen Haken dran zu machen. Aber die Debatte ist zurückgekehrt, und zwar durch leere Supermarktregale, Spritmangel und vor allem die Sorge vieler Briten um den wieder aufflammenden Nordirland-Konflikt. Nun will Boris Johnson ein neues Handelsabkommen mit der EU. Tja, aber die stellt sich jetzt taub. Nun, das ist alles nicht ganz so simpel. Nicht hinter jedem Problem steckt der Brexit. Deswegen braucht es Sortierung. In der neuesten Ausgabe des World Briefing spricht der ehemalige Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel mit meiner Kollegin Chelsea Speaker über die sehr schwierige neue Situation der Briten. Es beginnt mit den Worten des großen Winston Churchill, dem gerne mehr Europa-Liebe zugesprochen wird, als er es je gemeint hat.
Es wird ja häufig Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg zitiert, der sozusagen sich für die Gründung und Bildung einer Europäischen Union ausgesprochen habe. Das stimmt, aber immer ohne Großbritannien.
We must build a kind of United States of Europe. If Europe were once united, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and the glory which its 300 or 400 million people would enjoy.
Churchill ist mal gefragt worden, was hältst du von Europa? Und dann sagt er, naja, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Kontinent und der offenen See, dann wähle ich immer die offene See. Das heißt, die Briten haben von Anfang an damit gehadert, mit der Frage, ob diese Integration in den Kontinent richtig war. Von diesem Kontinent ist ja auch viel Unheil nach Großbritannien gekommen. Das war sehr umstritten von Anfang an. Und dann hat der frühere Premierminister David Cameron den großen Fehler gemacht, letztlich seine Wiederwahl mit der Frage eines Referendums zu verbinden. Und dann haben die Leute die Möglichkeit genutzt, ihn loszuwerden und dabei gleichzeitig für das Referendum, für den Austritt gestimmt. Das war schon eine bittere Stunde für Europa.
Jetzt haben wir auch das erste richtige Brexit-Jahr hinter uns. Und in den vergangenen Wochen haben wir Bilder von leeren Supermarktregalen und kilometerlangen Schlangen an Tankstellen gesehen. Was haben Sie selbst von Briten gehört, die im Land sind?
Na, jedenfalls ist es nicht so, dass nur der Brexit schuld an dieser Zustände ist. Das ist so ein bisschen das Medienbild, das in Deutschland vermittelt wurde. Der Brexit hat es den Briten viel schwerer gemacht als vorher, flexibel auf Krisen zu reagieren. Und die da zugrunde liegende Krise der Versorgung hat natürlich viel mit den völlig durcheinander gekommenen Wertschöpfungsketten in der Welt zu tun, als Folge der Pandemie. Wir haben vor Rotterdam hunderte Schiffe, die auf Rede liegen. Es gibt große Probleme, die Versorgungsketten aufrechtzuerhalten oder wieder aufzubauen. Und davon ist Großbritannien jetzt mehr betroffen als andere, weil es weniger schnell und flexibel zum Beispiel Arbeitskräfte, hier ging es ja um Lkw-Fahrer zum Beispiel, ins Land bekommen kann. Das gilt aber auch für andere Länder, nicht in gleichem Maße, Gott sei Dank. Aber sozusagen das alleinige Zurückführen, nur der Brexit ist schuld. Ich glaube, das ist falsch. Und wenn Sie in die britische Öffentlichkeit hineinhören, dann ist es auch keineswegs so, dass jetzt irgendwie gerade die Stimmung umkippt und alle sagen würden, das war ein Fehler. Es ist, glaube ich, eher so, dass die Briten froh sind, dass sie die Debatte hinter sich haben und jetzt nicht erneut wieder in diese Diskussion einsteigen wollen.
Ganz aktuell ist das Thema Nordirland wieder hochgekocht. Von Seiten der britischen Regierung gibt es Vorwürfe, man hätte von der EU mehr Rücksicht erwartet. Es klingt fast so, als wäre die EU der Verursacher des ganzen Problems. Macht es sich die britische Regierung hier nicht sehr einfach, indem es wieder einfach mit dem Finger auf Brüssel zeigt?
In der Tat. Hier, glaube ich, ist es einfach so, dass die britische Regierung Boris Johnson von Anfang an ein Problem ausgeblendet hat, das im Kern erstmal ein britisches Problem ist, nämlich wie gehen Sie mit der Grenze zwischen Nordirland und Irland um? Nordirland, das zum britischen Königreich gehört, und Irland, das eine eigene Republik ist und natürlich in der Europäischen Union geblieben ist. Und jedenfalls die, die ein bisschen älter sind, die erinnern sich an die fürchterlichen Auseinandersetzungen, die Gewalttaten, die Terroropfer, die Bomben. Als es um die Frage ging, kriegt man Nordirland nicht irgendwie rausgelöst und mit der Republik Irland vereinigt? Und das ist mal befriedet worden, vor allen Dingen mit Hilfe der Vereinigten Staaten von Amerika, durch das sogenannte Karfreitagsabkommen oder Good Friday Agreement. Und jetzt gibt's die große Sorge der Nordiren und der Iren, dass eine neue harte Grenze zwischen Nordirland und Irland entsteht. Denn es ist ja klar, die Iren wollen weiter Zugang haben zum europäischen Binnenmarkt. Ich glaube, 85% ihrer Warenexporte laufen aber durch Nordirland und durch Großbritannien.
Boris Johnson möchte Großbritannien zur besseren EU-Alternative für Handel und Finanzen machen. Wie realistisch sind diese Ambitionen?
Naja, man darf ja einem Politiker nicht vorwerfen, wenn er solche Ambitionen hat. Der Punkt ist nur, die größte Volkswirtschaft in Europa ist Deutschland. Zusammen mit Frankreich zusammen bilden wir das europäische Schwergewicht. Wenn der Wettbewerb einer ist, wer ist der beste Standort, dann finde ich, ist das gut. Denn das tut auch Europa gut. Wir sind ja ein bisschen langsam geworden. Und die Briten sind natürlich jetzt einfach dadurch, dass sie alleine entscheiden können, schneller.
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Lagebetrachtung. Samstag früh um 8 Uhr morgens folgt das gesamte Gespräch im World Briefing, dem Pioneer-Podcast mit Sigmar Gabriel und Chelsea Speak. Auf unserer Webseite thepioneer.de oder Sie gehen einfach direkt in den Google oder in den Apple Store, Suchbegriff Pioneer oder noch einfacher Gabor. Los geht's.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen wir zuerst an die Wall Street, wo eine Firma namens Plug Power angesagt ist bei den Aktionären. Die Hintergründe kennt unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Plug Power arbeitet künftig mit Airbus zusammen, dem Flugzeughersteller. Was ist das für eine Firma, Plug Power, und wie, Sophie, reagieren die Anleger?
Also Plug Power ist ein Wasserstofftechnologieunternehmen. Sie machen also Brennstoffzellen und sind damit eben an dieser neuen Technologie, an der grünen Energie beteiligt. Und damit natürlich schon mal eine Aktie, die beliebt ist in Zeiten der Energiewende. Aber es gibt jetzt aktuell auch ganz unterschiedliche Katalysatoren, warum die Anleger so begeistert sind. Und das sind sie. Die Aktie ist gestern um 13% geklettert. Einmal natürlich, du hast es angesprochen, die Airbus-Kooperation. Die wollen zusammen an einem grünen Wasserstoffflugzeug arbeiten. Also quasi ein emissionsfreies Flugzeug ist geplant bis 2035. Das eben kein Treibstoff, sondern Wasserstoff verbrennt. Und die Aktien, die sind haben in 2020 schon einen ordentlichen Lauf gehabt. 900% sind sie gestiegen. In den letzten 12 Monaten ist das ein bisschen abgeflacht, 73% plus. Aber der Konsens unter den Analysten besteht immer noch darin, dass man die Aktien von Plug Power kaufen sollte.
Danke, Sophie. Und damit nach Frankfurt am Main zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, die BaFin braucht eine Reform. Da sind sich alle einig. Die Börsen- und Finanzaufsicht hat im Fall Wirecard granatenmäßig versagt. Der neue Präsident der Finanzaufsicht heißt Mark Branson und er hat eine erste Zwischenbilanz seiner Aufräumarbeiten gezogen. Aber wie bitteschön sieht die aus?
Nun, der Mark Branson ist angetreten, um nichts anderes zu realisieren als eine Finanzaufsicht der Weltklasse. Die BaFin war im Grunde genommen alles andere als das. Wirecard, aber auch andere Finanzskandale haben nun zu einem sehr angekratzten Renommee der Finanzaufsicht geführt. Nun sagt der zuständige Staatssekretär im Finanzministerium Jörg Kukies, dass man auf einem sehr guten Weg sei bei der Reform der Finanzaufsicht und dass man sogar schon ab 2022 eine effektive Bilanzkontrolle aus einem Guss für alle börsennotierten Unternehmen haben möchte. Da fragt man sich natürlich, was war denn vorher das Ziel? Aber gut, Mark Branson scheint der richtige Mann dafür zu sein. Der hat internationales Renommee und dürfte quasi seinen Erfolg daran messen, dass er diese Behörde wirklich modernisiert.
Dann gab es gestern Verwirrung wegen einer Äußerung von Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess. Erst hieß es, der Wolfsburger Konzern wolle 30.000 Stellen abbauen. Und dann hieß es später am Tag, das sei gar kein Thema. Was ist denn nun wahr? Annette, klär uns bitte auf.
Herbert Diess setzt mal wieder alles auf eine Karte. Er hat ja so seine Vertragsverlängerung auch schon durchgeboxt. Und diesmal ist es wohl die Beschleunigung der Transformation von Volkswagen. Denn er sagt ganz klar, Tesla produziert 500.000 Autos im Jahr mit 12.000 Mitarbeitern. Volkswagen produziert mit mehr als der doppelten Summe von Mitarbeitern 700.000 Autos. Das heißt, sie sind deutlich weniger effizient und profitabel als Tesla. Und Herbert Diess möchte dahin. Er möchte Tesla einholen. Und das ist das ausgesprochene Ziel. Klar hat er den Aufsichtsrat jetzt überrumpelt. Das ist aber wahrscheinlich auch eine Strategie von ihm. Denn er weiß ganz genau, dass dieser Tanker Volkswagen ansonsten nicht manövrierfähig ist. Interessant wird die Aufsichtsratssitzung im November, wenn denn seine Pläne nochmal konkretisiert werden und er das Backing von dem Aufsichtsrat für die genau diese Pläne haben möchte.
Danke, Annette, und einen schönen Tag nach Frankfurt.
Danke, Gabor, dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Command engine start. 2, 1.
Was gar nicht geht, na, dass Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise tatsächlich erst jetzt dahin gekommen ist, wo er doch eigentlich hingehört. In die unendlichen Weiten des Weltraums. Gestern startete der Schauspieler William Shatner im Alter von nunmehr 90 Jahren in einer Raumkapsel von Jeff Bezos ins All. Aber nach 10 Minuten war schon alles wieder vorüber.
Standby, Touchdown. Standby, Touchdown.
Die Kapsel der Weltraumfirma von Jeff Bezos, Blue Origin heißt sie, landete nach dem Kurztrip wieder sehr sicher in der texanischen Wüste. Der Amazon-Gründer persönlich öffnete die Tür, um William Shatner auf der Erde zu begrüßen. Und zwar so zu begrüßen, wie man es in Hollywood kennt und mag, mit einer Champagnerdusche.
The champagne showers have begun. Smiles all around. William Shatner.
Der alte Mann war überwältigt. Nicht von dem Champagner, das kennt er, sondern von dem Ausblick von oben auf die Erde.
I am overwhelmed. I have no idea. I hope I never recover from this. I hope that I can maintain what I feel now. I don't want to lose it. It's so much larger than me of life.
Der alte Kumpel von Captain Kirk, Mr. Spock, hat damals genau dasselbe empfunden, nur sich kürzer ausgedrückt.
Faszinierend.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das Leben von Amy Winehouse jetzt unter den Hammer kommt. Vor gut 10 Jahren starb sie, die große Soul-Musikerin, die auf der Bühne genial sang, aber privat ein sehr tragisches Leben führte. Drogen, Alkohol, alles zusammen wurde ihr zum Verhängnis. Sie schaffte nur den 27. Geburtstag. Jetzt sollen 800 Besitztümer von Amy Winehouse in Beverly Hills versteigert werden. Ihre Eltern haben diese Versteigerung freigegeben. Fans, Museen, Sammler können sich also ein Stück vom Leben dieser Sängerin kaufen. Kleider, eine rosa Brille mit Gläsern in Herzform, eine Handtasche, ebenfalls in Herzform, kunstvolle Ohrringe und natürlich die Platten ihrer Sammlung. Was eben alles so übrig bleibt nach einem viel zu kurzen Popstar-Leben. Devotionalien lassen sich verramschen, dann sind sie weg. Die Musik aber bleibt und zwar für immer in unserer Erinnerung. Amy Winehouse. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten, einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Your hair.